Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Mit diesem Bibelwort aus Philipper 4 möchte ich Sie und dich ganz herzlich begrüßen zum diesem wunderschönen vierten Advent. Können wir sehen, wenn diese vier Kerzen alle brennen und die noch nicht, das muss dann der vierte sein. Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zu Beginn möchte ich mit uns beten und bitte ich dazu, dass wir aufstehen. Vielen Dank, Jesus, für diese Morgenstunde. Vielen Dank, dass du uns hier zusammengeführt hast, dass du uns aus der Betriebsamkeit, der Vorbereitung einfach mal rausgenommen hast und hierher gebracht hast. Wir wollen uns vor dir versammeln und auf dich schauen. Und uns von dir anstecken lassen, von deiner Botschaft, von der Freude, die dir vorausgeht. Und gute Gemeinschaft haben mit dir und miteinander. Hab Dank, dass du uns begegnen willst mit einem guten Wort, mit Gemeinschaft, mit Musik und immer wieder mit Freude. Und wollte ich bitten, dass du diese Stunde segnest und mitten unter uns bist. Amen. Amen. So unterschiedlich und doch eines Sinnes miteinander. Gerade an Weihnachten werden ja die unterschiedlichsten Bräuche und Sitten erkennbar. Wir hatten das gerade in der Senioren-Weihnachtsfeier, Beiträge von Leuten, wie in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird. Das ist also ganz anders wie hier. Es ist eine große Unterschiedlichkeit bei Weihnachten, in jedem Land anders. Ein Sinnbild für die große Unterschiedlichkeit, die kulturelle Unterschiedlichkeit, mit der wir in der Gemeinde auch sonst unterwegs sind. Das geht über persönliche Werthaltungen, Ansichten bis hin zu Reaktionsmustern und Denkstrukturen. Und doch sind wir heute Abend, heute Morgen alle hier. Also irgendwas scheint es doch zu vereinen. Und die Predigt will versuchen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und das Verbindende in den Mittelpunkt zu stellen. Und was uns sicher vereint, ist die große Freude über das Ankommen Jesu in dieser Welt. Advent. Und auch im Lied, das wir jetzt singen, kommt das zum Ausdruck, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und dafür sammeln wir die Kollekte ein, die ist für die Belange der Gemeinde bestimmt. Also auch für die Gemeinde mal ein Weihnachtsgeschenk. Thank you. Ich fand das Lied so toll, ich wusste nicht, wo ich kürzen sollte. Deswegen dachte ich, wären noch zwei mehr gewesen, aber okay. Ja, ich komme zu einigen Bekanntmachungen. Heute Nachmittag geht es nochmal weiter mit dem etwas anderen Gottesdienst. Und dazu wird wieder herzlich eingeladen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und ja, wer das schon mal erlebt hat, das geht da ein bisschen rockiger zu. Aber es ist auch ein anderes Format. Aber ich finde es auch eine sehr, sehr gute Ergänzung hier für unsere Gemeinde. Und ist, glaube ich, nicht nur für die jungen Leute. Ich bin auch schon einige Mal da gewesen. Und es waren auch schon ein paar so in meiner Fraktion. Also wer die Zeit hat und das möchte, ich kann es nur empfehlen und lade dazu herzlich ein. Rolf, du hast ein paar Ansagen?
Ja, am letzten Sonntag haben wir gehört und wir haben David Müller verabschiedet, unseren bisherigen Leiter vom Crossover. Und heute kann ich berichten, dass Manuel Specht, der schon lange Zeit zusammen mit David Müller als Co-Leiter im Crossover gearbeitet hat, dass er in Zukunft die Leitung haben wird. Wir empfinden das als Gemeindeleitung und auch von der Diakonatsleitung Jugend her, dass das eine sehr gute Lösung ist und dass Manuel genau der Richtige für diese Aufgabe ist und er ist auch sehr gut im Team verankert. Eine Einführung von ihm mit Gebet ist aber nicht heute, sondern wird wahrscheinlich Ende Januar stattfinden. Ein anderes, diese Flyer liegen aus und wir werden sie hoffentlich genau, wir sehen sie auch hier. Es geht um die Allianzgebetswoche 2017 vom 8. bis 14. Januar. Und ich möchte einfach dazu einladen, das ist eine super Gelegenheit, über die Grenzen unserer eigenen Gemeinde hinaus andere Christen hier in Dortmund kennenzulernen und gemeinsam zu beten. Dabei ist uns ganz wichtig, dass die junge Generation ihren Platz hat. Deswegen wird da am Anfang der 8. Januar, Sonntag, eine Veranstaltung im Crossover sein, Eat and Worship. Das ist der Start der Allianzgebetswoche. Am Dienstag, dem 10.01. dann von 24/7 Prayer, ein Gebetsabend, Gott für seine Gnade danken im Gebetsraum von 24/7 im Stern im Norden. Am Mittwoch Gebet für unsere Stadt mit der Christuskirche, weitere Treffen im CVM und in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Ganz wichtig, der Abschluss wird nicht ein Gottesdienst sein, wie das sonst immer gewesen ist, sondern wir werden einen Abschlussabend am Samstagabend haben. Der wird auch nicht so sehr Gottesdienstcharakter haben, sondern wird mehr so ein Netzwerkcharakter haben. Und es wird zweisprachig sein in den neuen Räumen der Living Hope Gemeinde im Indupark. Die Living Hope Gemeinde ist eine afrikanisch-internationale Gemeinde, die gar nicht weit weg von uns immer war, in der Güntherstraße, mit dem Pastor Maxwell. Und der Pastor Maxwell wird am Sonntag darauf auch bei uns im Gottesdienst predigen und dieses Projekt der neuen Räume, die haben dort in dem Indupark eine ehemalige Tennishalle gekauft, er wird das vorstellen. Zuletzt noch ganz kurz, Silvester wird es eine Feier hier im Gemeindehaus geben. Peter Wieberneid und ich werden zusammen mit unseren Familien werden wir eine Feier vorbereiten. Wer Interesse hat, dort dabei zu sein, trägt sich bitte in die Liste ein, die am Infopoint ausliegt und dann werden wir schauen, wer alles mit dabei ist bei dieser gemeinsamen Feier.
Ja, ich komme noch zu einigen Terminen, die auch hier auf dem Blatt draufstehen, mit nur weniger vorheben. Einmal das Männerfrühstück ist im Januar am 21., also am dritten Samstag. Wir haben sonst eigentlich immer jahrelang den zweiten Samstag im ungeraden Monat gepflegt und das hat mit dem Referenten nicht geklappt, also in dem Monat am 21. Januar. Dann möchte ich mal fragen, ob wir Gäste haben, die heute das erste Mal hier sind. Mal Hand hoch, traut euch. Ja, herzlich willkommen. Und ich wünsche Ihnen einen segneten Gottesdienst heute und kommen Sie wieder. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Dann möchte ich noch kurz hinweisen auf das Café Global am Dienstag, wo ausländische Mitbürger ihre Deutschkenntnisse verbessern können. Und die steht hier aber. Okay. Gut. Gut. Ich glaube, dann waren wir durch. Ich glaube, das andere steht auch hier drauf. Die ganzen Weihnachtstermine, glaube ich, das ist alles vorzulesen, glaube ich, müßig. Ne? Ja, ich möchte jetzt mit uns den Psalm 24 im Wechsel lesen und wir stehen dazu auf und bleiben zum anschließenden Fürbittegebet stehen. Die Gemeinde liest den einrückten Vers. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf das Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Jesus, ich habe heute erfahren, dass in Syrien ein Gebetstag ausgerufen ist, wo Christen in Syrien beten für den Frieden. Und wir wollen uns einfach dann dazustellen und auch mitbeten für Frieden in Syrien. Wenn wir im Fernsehen das Elend sehen, dann wird uns ganz bang. Und auch sonst auf der Welt, wo Hunger ist, wo Terror ist, Klimaveränderung, Menschen auf der Flucht, wo auch Christen Verfolgung sind, Gemeinden unter Druck stehen. Ich bitte dich, erbarme dich. Gerade jetzt an Weihnachten, wo sich die ganze Welt nach Frieden sehnt. Erbarme dich. Und erbarme dich auch über die, die wirklich Leid ertragen um deines Willen, die Verfolgung erdulden, weil sie dir nachfolgen und sich zu dir bekennen. Ich wollte noch bitten um das gute Wort hier in dieser Stadt, immer da, wo dein Wort verkündigt wird, wo Menschen in die Kirchen strömen, aber auch wo Menschen einsam sind. An Weihnachten sind so viele Menschen einsam. Erbarme dich. Und danke, dass wir hier in dieser Gemeinschaft leben, wo wir vielleicht keine Einsamkeit haben müssen, wo jeder Kontakt bekommen haben, wer möchte. Und schenk du uns auch aufs Herz, dass wir Menschen erkennen, die Kontakt wünschen. Dass wirklich Weihnachten niemand allein sein muss. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und ja, wir wollen das tun, was uns vereint, nämlich auf Jesus sehen und das im nächsten Lied zum Ausdruck bringen, zur Einstimmung auf die Predigt.
ein Jahr Römerbrief. Heute geht's zu Ende. Die letzte Predigt, ich höre ein Aufatmen bei Einzelnen. Für manche war es ein langer Streifen und auch anstrengend. Wir haben immer wieder gehört, es wäre doch auch schön, jetzt mal wieder was anderes zu hören. Ich persönlich kann das verstehen, habe aber auch dieses Jahr als ein ganz besonderes Vorrecht empfunden. Warum? In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es von den ersten Christen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und diese Lehre der Apostel, die war für die Entwicklung, für das Wachstum der ersten Christen in Jerusalem und für ihre Gemeinde entscheidend. Diese Lehre der Apostel, das war der Maßstab ihres Glaubens. Und ich sage mir, was den ersten Christen in Jerusalem gut getan hat, das tut auch uns gut. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein Vorrecht, dass wir in diesem Jahr Sonntag für Sonntag der Lehre der Apostel zuhören konnten, so wie wir sie im Römerbrief finden. Es gibt ja keinen anderen Text im Neuen Testament, wo so viel konzentrierte Apostellehre sich findet. Manchmal habe ich schon gehört, das, was der Apostel Paulus schreibt, ist nur eine Stimme unter vielen. Und es ist auch irgendwie ein wenig komisch. Ich, so sagt mancher, nehme nur die Worte von Jesus ernst. Und ich möchte, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Im Epheserbrief 2, Vers 20 ist die Rede davon, dass das Fundament unserer Gemeinde die Apostel und Propheten sind und der Eckstein im Fundament ist Jesus. Das heißt, Jesus hat seine Apostel gesetzt, damit wir durch sie das bekommen an Lehre, an Information, damit wir als Christen leben und wachsen können. Und unsere Predigten sind natürlich jetzt nicht der Apostel Paulus direkt. Es ist Auslegung der Apostellehre, aber deswegen nicht beliebig. Wir beten und rechnen doch damit, dass der Heilige Geist durch die Predigt spricht. Und es geht darum, dass wir Gottes Wort, so wie es uns die Apostel gegeben haben, hören und tun. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir mit ihm leben wollen, dann haben wir gar keine andere Wahl. Und natürlich ist es dann aber auch angemessen und gut, so wie es die ersten Christen taten, selbst die Bibel zu lesen, um zu schauen, ob das, was in der Predigt gesagt wurde, auch wirklich zutrifft. Apostelgeschichte 17 kann man das schön nachlesen. Zu unserem Predigttext heute. An den zurückliegenden beiden Sonntagen hat Pastor Arne Völkel über das 14. Kapitel im Römerbrief gesprochen und in meinem Predigttext für heute fasst Paulus das, was er da im 14. Kapitel gesagt hat, in mehrfacher Hinsicht zusammen und schließt es ab. Und ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 13. Wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll seinem Mitmenschen zu Gefallen leben, natürlich im guten Sinn. Und das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern so, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt war. Die Schmähungen, mit denen man dich, Gott, lästert, sind auf mich gefallen. Was in den Heiligen Schriften steht, wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon haben. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Denn das sage ich, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um Gottes Treue zu bezeugen. Durch ihn hat Gott die Zusagen eingelöst, die er ihren Vorfahren gegeben hatte. Die anderen Völker aber haben Grund, Gott für sein Erbarmen zu rühmen, wie es schon in den Heiligen Schriften heißt. Dafür will ich dich, Herr, preisen unter den Völkern und deinen Ruhm besingen. Es heißt dort auch, jubelt ihr Völker, zusammen mit Gottes erwähltem Volk. Und weiter, preist den Herrn, alle Völker, alle Nationen sollen ihn rühmen. Und der Prophet Jesaja sagt, es kommt der Spross aus der Wurzel Isais. Er steht auf, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden Menschen aller Völker ihre Hoffnung setzen. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Ja, also am Anfang des Textes klingt es wieder an. Es geht um die Starken und Schwachen in Rom. Und ich erinnere nochmal, es geht um einen Konflikt, den es in der römischen Gemeinde gab. Da waren Christen, die sich nach wie vor dem Gesetz im Alten Testament verpflichtet wussten. Teilweise waren das Leute, die aus der jüdischen Gemeinde zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Teilweise waren das auch Menschen aus der damaligen griechischen Welt, den sogenannten Heiden, die zum Glauben gekommen waren und die sich den jüdisch geprägten Geschwistern nahe fühlten und deswegen das Gesetz auch weiter für gültig hielten. Vielleicht hatten die vor ihrer Bekehrung schon im Umfeld einer Synagoge gelebt. Und diese Gruppe beachtete miteinander zum Beispiel die Sabbatgebote ganz genau. Was darf ich tun? Was muss ich lassen? Wie viele Schritte können am Sabbat getan werden? Was zählt als Arbeit, was nicht? Oder sie hielten sich an bestimmte Speisevorschriften, zum Beispiel kein Schweinefleisch zu essen. Und manche aus dieser Gruppe lehnten es auch grundsätzlich ab, Fleisch und Wein zu sich zu nehmen, weil es hätte möglich sein können, dass Fleisch und Wein vorher in religiösen Zeremonien anderer Kulte, Religionen im Tempel verwendet worden war. Und damit wollten sie nichts mehr zu tun haben. Das war unrein für sie. Das war die eine Gruppe. Und dann gab es die andere Gruppe, zu der sich auch Paulus zählte, die sagten, wir sind frei. Wir können essen und trinken, was wir wollen, denn an sich ist nichts unrein. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir an solche Satzungen und Gebote nicht mehr gebunden. Ja, und dann sagt Paulus, diese zweite Gruppe, zu der er sich ja auch zählte, das sind die im Glauben Starken, die darauf vertrauen, dass sie nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und die ersten, das waren laut Paulus die im Glauben Schwachen, die Zweifel hatten, ob Gott sie noch liebt, wenn sie zum Beispiel Fleisch aßen, die schnell ein schlechtes Gewissen bekamen und die deswegen in ihrem Glauben ein System von Regeln im Blick auf Essen, Feiertage, besondere Zeiten und so weiter befolgen. So weit, so gut. Das waren die Unterschiede in der Gemeinde in Rom. Und dann passierte Folgendes. Wir lesen das zum Beispiel in Römer 14, Vers 3. Diejenigen, die sich frei fühlten, alles zu essen, verachteten die anderen. Die sagten, nee, also Fleisch und Wein müssen wir vorsichtig sein. Sie sagten, ihr habt einen schwachen Glauben. Ihr habt es nicht richtig verstanden, was Jesus uns bringt. Freiheit von diesen ganzen Geh- und Verboten. Und sie fühlten sich geistlich weiter und damit auf einer höheren Ebene, einem höheren Level als die Geschwister, die sich an die alten Gebote hielten. Und solch ein Empfinden von, ich bin weiter als du, führt schnell zur Überheblichkeit und zur Verachtung des anderen. Die anderen wiederum, also die kein Fleisch aßen, die sich an die Gebote hielten, die verurteilten ihre Geschwister, die sich so frei in ihrem Glauben wussten. Sie sagten, ihr nehmt Gottes Gebot überhaupt nicht ernst. Ihr seid inkonsequent. Ihr wollt euch nur den Bauch vollschlagen, lecker essen und dafür verratet ihr euren Glauben. So beurteilten und verurteilten sich beide Gruppen. Sie werteten sich gegenseitig ab, gingen auf Abstand zueinander, grenzten sich voneinander ab. Was hat das heute mit uns zu tun? Der eigentliche Konflikt damals war ja nicht das Thema Fleisch und Wein. Dann könnten wir diesen Text als Kuriosität abtun, aber das wäre nicht unser Thema heute. Das eigentliche Thema hier ist der Glauben. Und dieses Thema ist uns auch heute sehr nah. Ist es nicht so, als Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft meist sehr unterschiedlicher Menschen. Es gibt Unterschiede in Persönlichkeit und Charakter. Wir haben unterschiedliche Begabungen. Der eine ist mehr intellektuell begabt, der andere praktisch und pragmatisch. Ein anderer ist wieder künstlerisch begabt. Es gibt soziale Unterschiede, reich, arm, vornehm, weniger vornehm. Es gibt kulturelle Unterschiede in unserer Gemeinde, unterschiedliche Prägungen im Blick auf Musik, Gestaltung, Kleidung, Verhalten. Und trotzdem sagen wir, trotzdem wir so unterschiedlich sind, gehören wir zusammen. Denn was uns verbindet, ist unser Glaube an Jesus Christus. Das ist unsere Mitte, die eint uns. Der gemeinsame Glaube ermöglicht uns, es eine Gemeinschaft zu sein. Aber was ist, wenn wir merken, unser gemeinsamer Glaube ist uns gar nicht so gemeinsam? Wenn wir merken, mein Nachbar in der Bank im Gottesdienst oder mein Nachbar auf dem Stuhl im Hauskreis versteht das mit dem Glauben ganz anders als ich. Der eine sagt, Lobpreis ist mir wichtig, ganz wichtig. Der andere sagt, mit diesen Liedern kann ich überhaupt nichts anfangen. Der eine sagt, Frauen dürfen in der Bibel laut Bibel nicht Pastor werden. Der andere sagt, doch, klar, geht. Der eine sagt, die Welt wurde in 7x24 Stunden geschaffen. Der andere sagt, der Bibeltext spricht nicht vom Wie der Schöpfung, aber davon, dass Gott die Welt geschaffen hat. Der eine erlebt seinen Glauben ganz stark in der Gebetsgemeinschaft mit anderen Christen. Der andere sagt, nein, danke, ich bete lieber für mich allein. Und ich kann so weitermachen. Die ganze Kirchengeschichte ist voll davon. Verständnis der Dreieinigkeit, das Taufverständnis, das Abendmahlsverständnis, das Schriftverständnis, das Verständnis von den Geistesgaben, den Charismen. Überall unterschiedliches Verstehen. Und ahnt ihr das Problem? Auf einmal ist der Glaube nicht mehr der Bereich, der uns verbindet, sondern der Bereich, der uns trennt. Wenn jemand so anders ist im Glauben als du, dann verunsichert das, stellt es dich in Frage. Und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen und die Position des anderen zu bewerten. Dann sagt man schnell, ja, der ist doch nicht so ganz richtig auf dem Weg. So richtig glaubt er noch nicht. Und das Witzige bei der Geschichte ist, jeder von uns hält sich dann in solchen Fällen für stark. Kaum einer sagt von sich, ich bin schwach im Glauben. Jeder denkt, der andere ist schwächer im Glauben als ich, zumindest in diesem Punkt. Und von einem, der schwächer im Glauben ist als ich, da lasse ich mir dann doch nichts sagen. Da bin ich mal vorsichtig, was der mir erzählt. Da grenze ich mich ab. Und die Gefahr ist, dass dann jeder sein eigener Papst wird. Oder sich die Predigten von seinem persönlichen Papst im Internet anhört, also von dem, der so predigt, wie es mir nahe liegt und ist. Und auch dann ist die Gefahr, dass wir die eigenen Leute in unserer Gemeinde nicht mehr ernst nehmen. Sowas ist ein Problem, ein großes Problem. Paulus sagt, so ein Denken, wenn wir einander aufgrund der Unterschiedlichkeit im Glauben Beurteilen und abwerten, das zerstört die Gemeinde Jesu. Römer 14, Vers 20, ihr als Gemeinde seid Gottes Werk, zerstört es nicht wegen einer Essensfrage. Warum soll Gemeinde zerstört werden dadurch? Weil wir als Gemeinde im Bild gesprochen ein Leib sind, der aus vielen Gliedern besteht, ein lebendiger Organismus von Menschen, die sich ergänzen, einander dienen, gemeinsam Christus in der Welt darstellen, gemeinsam handeln. Wenn wir aber so miteinander umgehen, dass aufgrund der Unterschiede, die wir auch im Glauben haben, wir in Abgrenzung und B und Verurteilung sind, dann funktioniert das nicht mehr. Dann funktioniert der Leib Jesu nicht mehr. Und dann wird das, was andere Menschen durch uns als Gemeinde von Jesus wahrnehmen können, verzerrt, entstellt. Und Gott kann nicht mehr durch den anderen in der Gemeinde uns begegnen und korrigieren. Das ist ein großes Thema und Problem damals und ich denke auch heute. Eine kleine Anmerkung noch, natürlich kann der Apostel Paulus auch sagen, wer ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr von uns empfangen habt, der sei verflucht. Aber das sagt er ja nur bei einem Thema, nämlich wenn es um das Herzstück des Glaubens geht, die Rechtfertigung aus Glauben. Aber bei den vielen anderen Themen sagt er das nicht. Also, dieses Problem, wir kennen es auch heute, Unterschiede im Glauben führen zu Abgrenzung, Abwertung und Verurteilung. Was ist die Alternative? Und in dem Predigttext entfaltet der Apostel Paulus jetzt vor unseren Augen ein Bild davon, wie es anders aussehen kann. In Vers 5 spricht er davon, dass wir alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden sind. Eine andere Übersetzung lautet, dass wir alle eines Sinnes miteinander sind, dass wir einmütig miteinander sind oder dass wir eins sind und Frieden miteinander haben. Und in Vers 6 geht es dann weiter, dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Das alles, wird gesagt, ist ein Geschenk Gottes und danach sehnt sich ja in der Tiefe unseres Herzens jeder von uns, jeder Mensch sehnt sich danach, so eine Gemeinschaft zu erleben. Psalm 133, Vers 1, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie universal diese Sehnsucht nach solcher Gemeinschaft ist. Wir in unserer Familie haben 3 Söhne. Die sind nicht immer einträchtig zusammen. Die sind nicht immer eines Sinnes miteinander. Wie oft haben wir Zank und Streit? Und dann gehen sie auf Abstand und dann hängt ein Zettel am Zimmer, bitte nicht reinkommen, vorher klopfen, wenn ich nicht sage reinkommen, draußen bleiben und so weiter. Aber wenn wir das mal erleben, dass alle drei in Frieden zusammen unterwegs sind, spielen zum Beispiel, das ist ein echtes Highlight unserer Familie. Das sind Erlebnisse, da zehren wir noch wochenlang von. Oder in der Partnerschaft. Wie schön ist das, wenn wir das in der Partnerschaft erleben, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Sagen, ja, genau da haben wir jetzt Lust drauf. Gemeinsam gehen wir jetzt ins Kino oder was auch immer. Und es ist nicht, ja, eigentlich habe ich das und nee und stehen Konflikte im Raum und so weiter. Oder wie schön ist das, wenn es in einer Fußballmannschaft harmoniert, gut läuft, nicht die Stars am Werk sind, sondern die Mannschaft zusammenspielt und nach vorne kommt und Tore geschossen werden. Das alles ist für mich ein Bild dafür oder verdeutlicht das, was Paulus für die Gemeinde von Jesus vorsieht, beschreibt. Eine Gemeinschaft, die eins sind, eines Sinnes ist, in aller Unterschiedlichkeit. Da sehen wir uns im Grunde unseres Herzens nach, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, an diesem Miteinander eines Sinnes sein, dass ihr meine Jünger seid, an dieser Verbundenheit miteinander. Die spannende Frage ist nur, und damit bin ich beim dritten Punkt meiner Predigt, wie kommen wir denn dorthin zu dieser Einheit? Wenn wir den Text aufmerksam lesen, stehen da eine ganze Reihe von Imperativen im Text. Klare Anforderungen und Aufforderungen und Anweisungen, die Paulus in dieser Sache gibt. Wir sollen die anderen in ihren Schwächen mittragen. Wir sollen dem anderen zu Gefallen leben. Wir sollen einander annehmen. Der spannende Punkt dabei ist, der Apostel Paulus sagt ganz klar, es ist unsere Pflicht, so zu handeln, aber er begründet diese Pflicht nicht mit einem Gesetz, nicht in einer schriftlich fixierten Verhaltensnorm. Ganz wichtig, Gottes Wort legt uns hier kein neues Gebot auf im Sinne der Gebote des Alten Testamentes, sondern was hier passiert, ist, dass uns Gottes Wort, was wir durch den Apostel Paulus hören, uns bindet an das Vorbild von Jesus Christus. Ich lese uns den Vers 3. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern so, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt war, die Schmähungen, mit denen man dich, Gott, lästert, sind auf mich gefallen. Und das ist nicht gemeint, dass wir Jesus nachahmen sollten. Denn dann hätten wir ja das Gesetz des Gebotes durch ein Piktogramm gewissermaßen ersetzt. Aber da macht die Sache auch nicht anders und besser. Der Vorbildgedanke ist nur verständlich von einer Beziehung, einer lebendigen Christusbeziehung her. Ist nur verständlich aus unserer Verbundenheit mit dem lebendigen Jesus. Weil wir seine Liebe, die Jesus uns am Kreuz gezeigt hat, verstanden haben. Weil wir diese Liebe empfangen haben, erlebt haben, weil Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Darum handeln wir so, dass wir einander annehmen, dass wir einander zu Gefallen leben. Es geht um diesen Jesus, der, obwohl er vollkommen war, obwohl er ganz rein war, ohne Böses war in seinem Herzen, trotzdem unsere Sünde auf sich genommen hat. Und Sünde meint, dass wir Gott geschmäht haben. Das heißt, Vers 3, dass wir ihm die kalte Schulter gezeigt haben, mit unserer Lieblosigkeit, unserer Ungerechtigkeit, Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit und Gottlosigkeit. Und die Folge hätte unser Tod sein müssen, weil wir unter Gottes Zorn stehen, unter seinem Nein. Und jetzt kommt Jesus, der Starke, und er trägt am Kreuz diesen Tod für uns, die wir zu schwach sind, das Gute, was wir wollen, zu tun, immer wieder. Jesus dachte in seinem Handeln nicht an sich, dann wäre er oben im Himmel geblieben, hätte es sich gut gehen lassen, sondern er dachte an uns. Es kam ihm nicht darauf an, mit sich selbst zufrieden zu sein, sondern er setzte sein ganzes Leben dafür ein, um uns, um dich, um mich zu retten. Und so wird Jesus für dich, wenn du von ihm gerettet worden bist, zum Vorbild für dein Handeln. Er wird für dich ein verbindliches Vorbild. Das ist die Pflicht von uns, die wir Jesus kennen und mit ihm leben, so zu leben, wie es ihm entspricht, wie es seinem Vorbild entspricht, nicht so, wie es der Vorschrift eines Gesetzes entspricht. Und dieses Vorbild, was wir in diesem Sinne von Jesus haben, bewegt uns zu entsprechendem Tun, aber es zwingt uns nicht. Jetzt wollen wir nicht mehr uns selbst gefallen, sondern dem Nächsten. Und das meint nicht, dass wir uns einschleimen, sondern dass wir uns um das kümmern, was dem anderen gut tut. Und anstatt, dass ich mich mit meiner Glaubensstärke sicher fühle, mich profiliere und abgrenze, frage ich mich dann, wie kann ich mich Und du fragst dich, wie kannst du dich mit deiner Stärke für den anderen einsetzen? Wie kann ich für den anderen beten? Wie kann ich ihn ermutigen? Wie kann ich ihn begleiten? Und vielleicht meint das auch, dass ich einfach den anderen aushalte. Mit seinem Zweifel vielleicht, mit seiner Enge, mit seiner Kraftlosigkeit, mit seiner Hoffnungslosigkeit. Dieses Vorbild von Jesus bewegt uns dazu, einander anzunehmen, zu sagen, du bist mir willkommen. Auch wenn du ganz anders denkst und lebst, auch deinen Glauben anders denkst und lebst als ich. So, und das wird dann ausführlich hier entfaltet, wie Gott durch Jesus Christus nicht nur das Volk Israel, sondern alle Völker angenommen hat, alle Menschen, auch als sie noch Feinde Gottes waren, so nehmen wir einander an. Ich habe das mal erlebt, damals, als ich so noch gar nicht so lange im Glauben unterwegs war. Da war ich in London und war in einem Projekt dort zu missionarischen Einsätzen. Und damals habe ich das hier in Deutschland so erlebt, dass sich Christen auseinander getrennt haben aufgrund dieses Verständnisses von Heiligem Geist und Geistesgaben. Und da war dann schnell die Rede davon, ja, der ist jetzt nicht mehr so ganz auf dem Boden der Tatsachen, das wird schwärmerisch, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und dann war ich also in London in diesem Projekt und da war einer, der erzählte so komische Sachen. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Er erzählte, wir müssen den Himmel runterbeten und wir müssen dann Menschen gesund beten und so. Also da habe ich gedacht, das ist ja völlig unreflektiert. So, was erzählt der denn da? Und dann kam ein alter Mitchristbruder aus der Gemeinde, legte seinen Arm um ihn und sagte, ja, und das hier ist der Kevin oder wie auch immer er hieß, das ist der Kevin und der ist ganz begeistert für Jesus und der ist auch, gehört bei uns dazu und der setzt sich viel ein und da war ganz klar, der nahm ihn mit rein, der akzeptierte ihn so, wie er war. Und ich fand das so klasse. Es hat mich tief bewegt und ich freue mich immer wieder, wenn ich sowas erlebe. Und wenn dann die Stärke von Jesus die unendliche Kraft ist, seiner Gnade, seiner Liebe und seines Erbarmens, mit der er uns rettet, davon haben wir im Römerbrief gehört, dann ist unsere Stärke, die Stärke von uns als Christen, die, dass wir die Schwächen der anderen mittragen, dass wir die Andersartigkeit des anderen mittragen, anstatt zu verachten und uns zu distanzieren. Hier wird also nochmal ganz deutlich, Glaube an Jesus ist noch nicht die Christusbeziehung, ist noch nicht Jesus selbst. Unser Glaube an Jesus ist das, was wir daraus machen, wie wir das auf die Kette und die Reihe kriegen. Und das darf unterschiedlich sein. Das wird in jedem Fall unterschiedlich sein. Aber die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Zentrum finden wir nur außerhalb unseres Glaubens, nämlich in dem lebendigen Jesus, der uns gegenübersteht und auf den wir schauen. In Vers 5 schreibt uns dann der Apostel Paulus, dass Gott uns dazu Geduld und Mut schenkt. Mut kann auch übersetzt werden, Ermunterung und Trost. Warum ist das wichtig? Weil wir Gottes grenzenlose Geduld brauchen, damit wir die Größe und Herrlichkeit Gottes und seiner Liebe immer wieder annehmen können und wirken lassen können in einer oft erschreckend aussichtslos erscheinenden menschlichen Schwäche. Und wir brauchen Gottes unbegrenzten Trost, weil wir die Gewissheit brauchen, dass wenn wir uns auf den anderen, der so anders ist und der uns vielleicht schwach erscheint, wenn wir uns darauf einlassen und das mittragen, dass wir dann nicht in unseren Schwachheiten verenden, weil die Liebe Gottes, die Liebe des gekreuzigten Jesus triumphiert hat, als er vom Tod auferstanden ist. So gibt uns Gott Geduld und Mut. Und so werden wir eines Sinnes. Das ist der Weg. Ein letzter Gedanke. Wir haben heute den vierten Advent. Wir schauen darauf, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und dass er ein zweites Mal wiedergekommen wird. Und das ist uns ganz große Hoffnung. Unsere Welt leidet doch im Großen und Kleinen daran, dass Unterschiede zu Abgrenzung, Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit führen. Und Jesus gibt uns die Kraft, einander anzunehmen. Jesus gibt uns die Kraft zum Frieden, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Durch Menschen, die Jesus vertrauen, wird deutlich, dass es anders geht. Und das sind Zeichen dafür, wie es sein wird, wenn Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommen wird und die Welt, in der wir leben und an der wir leiden, wenn er diese Welt vollenden wird. Wenn er vollständige Gerechtigkeit und Frieden bringen wird für alle. Darauf hoffen wir. Amen.
Jesus, der es uns vorgemacht hat, nicht im Himmel zu bleiben und von da aus auf uns Menschen herabzuschauen, sondern der sich entschieden hat zu kommen, das ist die Geschichte Weihnachten, zu kommen, um uns ganz nahe zu sein, weil er die Menschen liebt. Und wir wollen das einfach in diesem Sinne auch ihn einfach anbeten und auf ihn schauen, weil er derjenige ist, der uns entgegengekommen ist und der uns auch immer wieder entgegenkommt. Und wir wollen, soweit es möglich ist, dazu aufstehen.
Die Welt geliebt.
Keiner konnte es ahnen, dass du der Sohn Gottes bist. Ich finde es ein eindrückliches Lied. Maria sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was mit dir passierte. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, zu wissen, was du getan hast, was du erreicht hast. Wir wissen, dass du als Kind gekommen bist. Wir wissen, dass du gestorben bist für uns, und wir wissen, dass du wiederkommst. Ja, das haben wir auch noch nicht erlebt. Aber das wird kommen, weil du es uns zugesagt hast. Und Herr Jesus, ich bin immer wieder erstaunt, dass du dich erniedrigt hast, dass du nicht festgehalten hast an den Dingen, die dir zugestanden haben, sondern dass du derjenige bist, der sich uns zugewandt hat, der sich so klein gemacht hat, dass wir dich auf den Arm nehmen konnten, dass Maria dich getragen hat, dich gefüttert hat, dich großgezogen hat und dass du deinen Weg so konsequent gegangen bist und uns damit so nahe gekommen bist. Und das ist das Große von Weihnachten. Sonst wüssten wir äußerst wenig von dir. Danke, dass du ein Gott bist, der sich offenbart hat.
Der Himmel berührt die Erde, der Lobpreis der Himmel erklingt. Herrlichkeit Gott in der Höhe, sein Heil bewegt. Der Himmel ist hell erleuchtet, umrandet von seinem Licht. Dringt in mein Dunkel die Stimme
Amen.
Ja, wir sind fast durch. Wir haben eben der Rainer Klute noch eben noch an die Jacke gezupft. Da wollte doch ganz dringend noch was loswerden zum Ostern. Wo ist er? Ja, jetzt aber schnell. Vor die Stufe.
Schnell genug, danke. Ja, ich habe gestern die Mitarbeiterkarten, die ihr freundlicherweise ausgefüllt und zurückgegeben habt, in meine Datenbank eingepflegt, E-Mail-Verteiler eingerichtet und so weiter. Aber leider waren ein paar Leute dabei, wo die E-Mail-Adresse nicht stimmte. Die kamen dann wieder zurück. Und ich bitte, oder andere Fragen zu klären sind. Und ich bitte diejenigen, die ich jetzt mal kurz nenne, wenn die hier sind, am Ende, am Infostand auf mich zuzukommen. Und das ist der Armin Osthoff, Naim Safari, Martina, Nachname kann ich nicht lesen, Bassam Al-Kurdi und Margret Wonzel und Anwar, auch schwierig zu erkennen. Das war's, danke.
Okay, ja, wichtig genug. Ja, zum Abschluss Gottesdienstes möchte ich noch einladen zu Gespräch und Gebet. Hier hinterm Weihnachtsbaum werden sich gleich Mitarbeiter einfinden, die für ein Gespräch zur Verfügung stehen, die zuhören, die zu sprechen, die auch Zeit fürs Gebet haben. Alle anderen möchte ich gerne einladen zum Verweilen. Bei Tee und Kaffee und Keks hinten ist alles aufgebaut und wir freuen uns auf eine gute Gemeinschaft. Zum Segen bitten wir dich dazu aufzustehen. Ab Psalm 33, 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Dann segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Einen schönen vierten Advent.